Bei diesem Projekt hingegen merkt man eben, da kennt sich jemand in beiden Welten aus. Und das funktioniert mit einem Verständnis für die jeweils andere Kultur und nicht mit einem Abziehbild, das irgendwelche Urlaubsgefühle hervorrufen soll. Hallo und herzlich willkommen bei Brutto Bedeutsam, dem Podcast über Italien. Mein Name ist Elisa Britzelmeier.
Und ich bin Bernhard Thiergeist.
Und wir sprechen hier jedes Mal über ein Stück Italien, ein Phänomen, das wir näher betrachten. Und das ist für alle, die wie wir Italien nicht nur lieben, sondern auch besser verstehen wollen.
Und wir müssen wirklich sagen, das letzte Stück Italien, nämlich das Festival von Sanremo, hat uns fast gebrochen. Es hat uns wirklich fertig gemacht. Es hat uns an unsere Grenzen gebracht, muss man sagen.
Ich glaube, man hat es uns auch in den Aufnahmen angehört. Also wir haben ja das Festival von Sanremo mit jedem Abend mit einer einzelnen Folge begleitet. Wer mag, kann diese Folgen nachhören und sie noch nicht gehört hat. Einige haben es wohl getan und ihr habt uns auch viele nette E-Mails dazu geschrieben. Das freut uns sehr. Vielen Dank an der Stelle.
Manche davon haben wir in unseren Folgen schon besprochen und haben sie teilweise sogar eingespielt. Aber es kam auch noch einiges mehr von euch. Vielen Dank dafür auch. Einfach nur Menschen, die uns geschrieben haben, als Kind habe ich das immer im Fernsehen da gesehen und mein Papa hat mir damals immer die Sieger gesagt und die Lieder von Sanremo vorgestellt und jetzt schreib's ich ihm zurück und lauter solche schönen Anekdoten, weil es hat halt eben doch, ob man will oder nicht, wenn man in Italien aufwächst, dann kriegt man das eben mit und dann hat's in irgendeiner Weise schon eine Auswirkung auf das eigene Leben.
Ja, und heute haben wir jetzt schon die letzte Folge für diese Staffel vor uns. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen schade für die, die jetzt durch Sanremo vollkommen angefixt zu uns gekommen sind.
Wir haben nach der Sanremo jetzt auch dringend eine kleine Italienpause nötig, nach dieser geballten Ladung. Aber wir halten es einfach wie in unserer ersten Staffel, 10 Folgen, wobei diese 5 Sanremo-Folgen halt quasi als ein Komplex zu verstehen sind, als eine Folge über ein Phänomen.
9.0, 9.1 und so weiter. Also wir sind bei der 10. Folge angekommen und heute knüpfen wir an das Thema Musik ein bisschen an und vertiefen es aber dahingehend, dass wir auch über ein grundlegendes Konzept sprechen wollen, wenn es um die Italien-Wahrnehmung geht. Also wir sprechen ausgehend von Musik und anderen Beispielen darüber, wie das Thema Italien gern vereinnahmt wird und wieso das Schlagwort Italien oft dastehen muss für Dinge, die einfach gut klingen, aber die oft mit Italien nichts zu tun haben und stellen so ein bisschen die Frage, inwiefern ist denn das eigentlich okay?
Du benutzt ja in dem Zusammenhang häufig den Begriff der kulturellen Aneignung. Und wo ich dann sage, naja, aber kulturelle Aneignung, das liest man ja eher in anderen Kontexten. Also zum Beispiel, wenn eine weiße Person Dreadlocks hat. Oder wir hatten in Deutschland diese Debatte immer mit den ganzen Winnetou-Filmen und den Winnetou-Büchern oder überhaupt die Karl-May-Bücher. Das ist alles so schlecht gealtert und ist das eigentlich okay, wenn sich im Fasching Kinder als amerikanische Ureinwohner verkleiden oder ist das okay, wenn halt jemand so einen Federschmuck aufsetzt, weil ist doch jetzt einfach alles gar nicht so ernst gemeint. Das jetzt nur 2 kleine Beispiele, es gibt ja noch viel mehr und ich habe immer in Zweifel gezogen, ob das so gut passt in Bezug auf Italien. Du hast auf der einen Seite so einen amerikanischen Native und dann hast du halt einen Italiener, der halt eine gewisse Musik hat und so. Und ich habe schon gesagt, es gibt einen gewissen Unterschied da drin. Ist es wirklich? Würdest du trotzdem am Begriff der kulturellen Aneignung noch festhalten?
Ich stimme dir auf alle Fälle zu, dass es da einen Unterschied gibt. Es geht ja immer auch um die Frage von Rassismus. Was dann da gerne als Beispiel genannt wird, ist so, na ja, aber wenn jetzt jemand, der nicht aus Bayern kommt, Lederhosen trägt auf dem Oktoberfest, das ist doch dann auch kulturelle Aneignung und so, wo man sagen kann, nein, ist es nicht, weil eben Bayern nicht diskriminiert, marginalisiert, getötet wurden aufgrund ihrer Herkunft, ihres Aussehens und so weiter. Insofern, ein Satz, der ja immer so zusammenfällt mit kultureller Aneignung, ist so dieses You can't have the culture without the struggle. Also du kannst nicht die Kultur haben ohne den Kampf, der dazugehört.
Was natürlich dann zum Beispiel in Bezug auf die Dreadlocks zum Tragen kommt natürlich.
Genau, und ich würde halt deswegen schon differenzieren und sagen, das ist nicht ganz das Gleiche, weil ItalienerInnen nicht in dem Maße diskriminiert und rassifiziert wurden, wie das schwarze Personen wurden. Sie wurden nicht versklavt, sie wurden nicht, wie eben, du hast schon das Beispiel der Natives in den USA genannt, unterdrückt und so weiter. Aber es gibt schon einen gewissen anti-italienischen Rassismus und deswegen, glaube ich, ist der Begriff nicht ganz falsch.
Also du meinst sowas, worüber wir zum Beispiel in unserer Arbeitsfolge über Arbeitsmigration gesprochen haben, dass natürlich als Italiener in den 1950ern so folgende nach Deutschland kamen, dass sie damals quasi als die schlimmen Ausländer galten und dann später von den Türken und von den Libanesen und so weiter abgelöst wurden?
Genau, also das haben wir ja da näher ausgeführt, die Italiener immer als die Messerstecher, als die Kriminellen, als die Vergewaltiger und so weiter. Das war schon so ein sehr wirkmächtiges Klischee. Ein ganz prominentes Beispiel ist in den USA. Ein Text dazu zum Beispiel, den ich empfehlen würde aus der New York Times, trägt den Titel How Italians Became White, also wie die Italiener weiß wurden, weil sie eben als Gruppe von MigrantInnen in den USA lange oder in vielen Kontexten als nicht weiß galten. Sie wurden dann auch zum Beispiel wirklich so handfest und auch wirklich so, wie das in Deutschland war, mit Sprüchen, diskriminierenden Wörtern, Beleidigungen und so weiter, aber auch mit handfester Regulierung. Also es gab eine Beschränkung der Migration von Italienerinnen und Italienern. Was auch dadurch zu erklären ist, dass man da natürlich in die USA ein Stück weit einen schon vorhandenen Rassismus mit importiert hat. Also dieses Hinunterschauen bezieht sich vor allem auf Süditaliener und speziell auch nochmal auf Sizilianer, dass man die eben als so, naja, ist ja praktisch schon fast Afrika und so betrachtet. Und das ist eine Haltung, die man auch in Norditalien oder in Europa vorfinden konnte oder teilweise auch noch kann.
So, puh, du wirfst uns gleich einen ziemlichen Brocken hin zum Beginn dieser Folge. Für heute, für unseren locker flockigen Abschluss dieser Staffel, würde ich aber jetzt mal zwischendurch festhalten, eben, es ist nicht mehr so wie damals zu dieser frühen Einwanderungszeit, 19. Jahrhundert ging es da wahrscheinlich so drum, was du jetzt genannt hast.
Genau, spätes 19., frühes 20. Jahrhundert, ja.
Und wir haben auch nicht mehr die 50er Jahre und nicht mehr die 60er. Heute ist es in Deutschland komplett normal, dass wir Menschen mit italienisch klingenden Namen oder nicht nur italienisch klingenden Namen, sondern einfach mit italienischen Namen begegnen. Giovanni Di Lorenzo, Riccardo Simonetti und so hatten wir ja alles schon. Also es ist heute auf jeden Fall anders. Aber du sagst kulturelle Aneignung, man könnte ja auch irgendwie so ein bisschen von Vereinnahmung sprechen. Das findet heute trotzdem statt, aber auf halt einer viel subtileren Ebene dann.
Ja, also ich meine damit einfach so Label, die halt Dingen aufgeklebt werden, die dann irgendwie italienisch klingen, aber mit Italien eigentlich nichts zu tun haben. Was mir jetzt einfällt als ganz simples Beispiel ist diese Talkshow, die doch Sophie Passmann und Tommy Schmidt mal hatten. Ich weiß gar nicht, ob das noch läuft. Jedenfalls mit dem Titel Neo Ragazzi. Und es hat halt nichts mit Italien zu tun. Es geht null um Italien. Es ist einfach eine Talkshow.
Ragazzi.
Genau, Neo Ragazzi. Einfach eine Talkshow wie viele andere, aber spielt halt irgendwie so mit, hat diesen Namen und auch diese Optik. Irgendwie sitzen sie dann da mit so Kippis und Sonnenbrillen und irgendwo sieht man noch so ein Aperol-artiges Logo und so. Naja, also jedenfalls ist es halt so irgendwie Italien aufgerufen und ich finde es halt von so deutschen Tommys und deutschen Sophies irgendwie nicht so cool.
Ja, und da wird dann auch gerne mal ein Vino getrunken, glaube ich. Das passt ja auch irgendwie so in dieses Bild. Und im Logo sieht man ja zwei so Hälften. Das ist so eine stilisierte Orangenscheibe eigentlich. Also diese Ästhetik und der Name allein, da bedient man sich halt irgendwie so an so einem Gefühl, wie man sich vorstellt, dass es in Italien halt zugeht. Aber du kennst ja auch italienisches Fernsehen. Da gibt's ja keine lässigen Unterhaltungssendungen, sondern da ist ja, wir haben jetzt gerade Sanremo angeguckt, da ist ja einfach alles stressig immer. Viele Leute reden durcheinander, ständig passiert was. Es ist ja eigentlich ganz und gar anders als die Sendung Neo Ragazzi.
Ich glaube, du hast schon dir sehr viel mehr Gedanken gemacht, was diese Sendung mit Italien verbindet, als die Macher dieser Sendung das jemals gemacht haben. Also es ist für mich einfach so ein Fall von, man klebt halt da irgendwie was drauf und denke damit, positive Gefühle hervorrufen zu können, weil die Leute halt wieder Italien aus dem Urlaub kennen und irgendwie eine Lockerheit und Lässigkeit damit verbinden. Aber ich finde eben, das wird dem Land nicht gerecht.
Naja, es ist, ich finde, da ist ja erstmal sich Dinge aus dem Urlaub mit nach Hause nehmen, weil es einem im Urlaub gefallen hat. Da finde ich ja erstmal wirklich nichts Verwerfliches dran. Also das mache ich selber auch immer und irgendwie kann man doch ruhig machen. Es ist halt so eine Sache, das dann zu einem Stilprinzip irgendwie zu erheben, für eine ganze Sendung oder eine Ästhetik darauf aufzubauen. Was mir da auch gleich einfällt, ist zum Beispiel die deutsche Band Roy Bianco und die Abruzzati Boys. Da funktioniert das ja ähnlich.
Ja, mit denen hast du dich ja ein bisschen ausführlicher befasst. Vielleicht kannst du einfach mal kurz sagen, wer sind die eigentlich? Woher kommen die? Was haben die mit Italien zu tun?
Also, das ist eine deutsche Band, die so tut, als wäre sie eine italienische Band. Also es gibt so eine ganze Origin-Story irgendwie dazu, dass man halt irgendwie, das kann man auf Wikipedia nachlesen, oder die zur Bandbiografie. Roy Bianco und die Abruzzati Boys sind eine italienische Band, die irgendwie angeblich früher in Italien sehr bekannt waren, dann irgendwie verschwunden sind ein paar Jahrzehnte und jetzt sind sie wieder da.
Die tun so, als kämen sie aus den 80ern, oder?
Ja, genau, das ist halt so die ganze Ästhetik, die tragen so diese Kleider, das ist ja auch ganz gefällig und die singen halt auf Deutsch, aber dann ganz oft mit einem italienischen Akzent und die bemühen ganz viele italienische Topoi. Also da wird ein italienischer Ort an den anderen gereiht und es kommen halt ganz viele Begriffe vor. Aber woran ich mich gestört hatte, ich habe mich schon lange ein bisschen daran gestört. Und jetzt, da wir die geballte Sanremo-Erfahrung hatten, kann ich ein bisschen genauer sagen, warum. Weil sie zitieren ja wirklich nur italienische Wörter, haben sich aber offensichtlich nicht so sehr mit italienischer Musik befasst. Weil das, was Roy Bianco machen und das, was wir jetzt zum Beispiel bei Sanremo gesehen haben, und ich sag mal, Sanremo ist der Inbegriff der italienischen Musik im Februar 2024. Das ist der Kompromiss, der da heißt, italienische Musik. Und das hat einfach überhaupt nichts miteinander zu tun. Also die reihen einfach italienische Wörter aneinander. Zum Beispiel ein ganz bekanntes Stück von ihnen heißt Dolce Vita. Da heißt es halt La Dolce Vita in Sanremo mit die belle ragazze im Casino. Also Casino, weißt du, da hat
gibt's vor... Gibt's in Sanremo, ist schon mal gar nicht so falsch.
Gibt's in Sanremo, da hat vor über 70 Jahren hat da das Festival auch stattgefunden. Aber eben jetzt nicht mehr. Da wird so eine Vergangenheit gleich aufgemacht, die eigentlich da, ja, also das wird so zu einem Sehnsuchtsort gemacht, aber hat ja natürlich mit irgendwie auch italienischem Schlager in den 80ern nichts mehr zu tun. Naja, und oder zum Beispiel, wo es mir ganz krass aufgefallen ist, da gibt's so ein Stück von dem vorletzten Album, das heißt Ponte di Rialto, also die Rialto-Brücke, steht da in Venedig. Da geht's irgendwie drum, an der Piazza San Marco, zwischen Tauben und Cafés, habe ich dich längst gefunden, bella ragazza vom Como See. Und an der Ponte di Rialto geht der Refrain, singe die Gondolieri von Amore, hier gehöre ich hin, weil ich bei dir bin. Unverhofft kamst du mir nah in der Abendsonne von Venezia. Und das, jetzt denk mal an die Lieder, denk mal an Angelina Mango, an Annalisa, denk mal an Ricky e Poveri oder auch Loredana Bertè eben. So geht italienische Musik 2024 nicht und so ging italienischer Schlager und italienischer Pop auch in den 80ern nicht. Also das ist einfach so eine reine additive Häufung an Italien-Klischees und vor allem sogar noch weniger Italien-Buzzwords. Jeder in Deutschland kennt halt irgendwie die Rialto-Brücke. Jeder kennt irgendwie, da fahren so Gondeln rum und Gondolieri, das Wort hat man auch schon mal gehört.
Ich wollte gerade sagen, es sind auch einfach die touristischsten Orte schlechthin. Also sie sind in Venedig, sie sind an der Rialto-Brücke. Dann irgendwie, wenn ich hier die Titel durchgucke, ein anderes heißt irgendwas mit Bella Napoli und also sie sind nie mal in irgendeinem Ort, den es jenseits von Postkarten und touristischen Zuschreibungen gibt.
Ganz viel der Arbeit machen diese Ortsnamen, weil Napoli einfach im Kopf was auslöst. Die Rialto-Brücke und Venedig auch. Die Leistung im Kopf der Zuhörer was zu erzeugen, ja, das liegt halt am Wort Napoli. Da entsteht was im Kopf, da denke ich an, ja, zumindest mal Pizza oder so. Aber das ist nicht eine Autorenleistung des Urhebers dieses Textes, sondern ich sag halt Napoli oder ich sag Bella Ragazza und da schwingt was mit. Also bei Sanremo, muss ich sagen, waren die Titel komplexer, obwohl es ja wirklich Musica leggera war. Leichte Musik, und die Italiener nehmen ihre leichte Musik sehr ernst, und da habe ich auch einfach Metaphern gehört jetzt bei Sanremo über Due Altalene, zwei Schaukeln, oder die schmutzigen Diamanten hat Clara gesungen, oder ja, oder die Cumbia della Noia hat gewonnen. Also das sind alles so Überlegungen, so wirklich so Konzepte, wo wirklich dann ein Bild zum anderen passt oder dass überhaupt ein Bild gefunden wird und nicht einfach Buzzwords aneinandergereiht werden.
Ja, es ist aber ja auch klar, wer hier das Zielpublikum ist. Also natürlich versteht ein überwiegend deutschsprachiges Publikum das Wort Altalena für Schaukel nicht und weiß auch nicht, dass Diamanti Grezzi schmutzige Diamanten sind. Also natürlich.
Ja, aber sie singen ja auf Deutsch und auf Deutsch könnten sie natürlich auch gewisse Bilder finden und ein Gefühl in einem Bild ausdrücken, zum Beispiel, als nur darauf zu setzen, dass irgendwie Worte was zum Schwingen bringen. Oder man muss ja hoffen. Und dann das Ganze noch mit einem Augenzwinkern versehen. Aber stell dir mal vor, jemand, ja, natürlich ist das Ganze ja ein ironisches Projekt, weil in Deutschland kann man ja auch wieder irgendwie nicht kitschig sein. Wir würden gerne irgendwie, hätten gern mehr Emotionen, aber man traut sich dann nicht. In so einem Gewand klappt's dann halt doch wieder. Aber halt nur jetzt, in diesem Moment der Zeit. Stell dir vor, jemand hört die Musik in 10 Jahren, in 20 Jahren. Und wenn dann diese ganzen ironischen Marker nicht mehr klar sind, dann was soll ich dann noch mit dieser Musik anfangen? Weil die ironischen Marker liegen ja nicht in der Musik, sondern die kriege ich ja nur durchs Drumherum mit, zum Beispiel, weil ich so ein Interview mit dieser Fake Band gelesen habe.
Ich glaube, das mit der Ironie ist auch bei Neo Ragazzi irgendwie da als Sendungstitel. Irgendwas ist daran doch auch ironisch zu verstehen, oder? Es schwingt irgendwie so eine Ironie mit. Aber vielleicht bei Roy Bianco nochmal, da ist doch auch der Akzent in der Musik. Also die Wörter, wie, da geht es zum Beispiel um mit de belle ragazze.
Mit die belle ragazze, ja.
Also hier macht ein Deutscher einen fake-italienischen Akzent in einem italienisch-deutsch-Mischmasch. Das kann man jetzt eh schon mal slightly offensive finden und manche Leute fühlen sich von sowas vielleicht angegriffen, wenn sie etwas empfindlicher sind. Ich finde das jetzt an sich mal gar nicht so schlimm, aber das soll ja irgendwie auch die Ironie markieren, oder? Dann hast du ja doch im Lied selber irgendwas Ironisches.
Es gibt auch noch andere Stellen, wo man sagt, ja, da machen sie sich dann mal irgendwie über blöde deutsche Touristen in Italien lustig. Aber das sind halt so vereinzelte Stellen, das ändert halt nichts an dieser grundsätzlichen Konstruktion, dass man halt sagt so, wir sind ja eine italienische Band und da muss ich selbst, wir tun nur so und jeder checkt das doch, dann ist das ja trotzdem eine Aussage, wenn ich dann so einen Akzent mache und wenn ich dann so seichte Musik mache. Bei Sanremo geht's halt eigentlich nicht seicht so, Musica leggera, aber nicht so beliebig seicht an der Oberfläche wie bei denen zum Beispiel. Und ich will ja jetzt gar niemandem unterstellen, dass die Leute das für bare Münze nehmen und dann glauben, das wäre italienische Musik. Das stimmt schon, aber das einerseits wandelt man da natürlich auf einem schmalen Grat, weil man bedient sich dieser Klischees und man kann zwar immer sagen, wir benutzen die Klischees, um die Klischees ja zu entzaubern, aber das funktioniert halt nicht unbedingt immer so, wie man sich's denkt und manchmal ist ein Klischee zu wiederholen auch nur das Klischee zu wiederholen und zu verstärken. Und dann kommt noch dazu, finde ich, dass man ja ein ironisches Projekt machen kann, aber sich ja dann trotzdem mit dem Signifikat in der echten Welt besser befassen kann. Also sie hätten ja zeigen können, dass sie italienische Musik aufgesogen haben und sich intensivst mit dem italienischen Schlager befasst haben und ihn dann ironisieren. Dann würde man das an der Musik merken und dann hätte das viel mehr Substanz und ich würde ihn diese ganze ironische Rolle viel besser abkaufen. Und so, weil halt so wenig Substanz da ist von der Italianità in der Musik, dann ist es halt so, dass das so eine leichte Schlagseite bekommt, jetzt so eine irgendwie, wo ich gar nicht mehr unbedingt weiß, ist es wirklich Ironie, spricht da vielleicht was aus ihnen, was sie gar nicht intendiert haben, aber was sich vermittelt und schon fühlt man sich beim Hören ein bisschen unwohl und dann kann ich mich dann auch nicht mehr auf die Musik einlassen.
Ich finde, das hat schon auch was Herablassendes gegenüber den Leuten, die halt einfach gern nach Italien fahren und aber auch einfach gegen Italienerinnen und Italienern oder gegen echten italienischen Schlagersängerinnen und Schlagersängern aus den 80er Jahren. Also warum das Ganze?
Aber lass doch mal jetzt kurz weggehen von Roy Bianco, weil es gibt ja die Beispiele, wie man es ja eben auch machen könnte und wo man eben an der Musik schon merkt, dass sich jemand wirklich mit Italien und vor allem auch mit italienischer Musik befasst hat.
Ja, es ist ja nicht so, dass man auf Italienisch singt und dann läuft automatisch alles vollkommen falsch oder dass man irgendwelche italienischen Orte und Motive zitiert und dann sofort in so ein kulturelles Aneignungsmuster hineintappt. Sondern es geht ja auch anders. Also ein Beispiel, das mir da gleich einfällt, ist die Crookie Gang. Ein Projekt, ein Bandprojekt eines deutsch-italienischen Musikers, Francesco Wilking heißt der. Da gibt es inzwischen auch verschiedene Alben. Bei diesem ersten war gleich Sven Regener dabei, den man woher kennt.
Von dem Sänger von Element of Crime.
Und die haben mit diesem Projekt eben verschiedene deutsche Indie-Songs auf Italienisch gecovert. Und eigentlich ist gecovert schon wieder fast zu wenig, weil sie haben es in eine italienische Lebenswelt transportiert, ein Stück weit. Und ein Stück weit eben auch mit den Originalinterpreten, die dann auf einmal Italienisch singen.
Ein Album, das auch heißt Crookie Gang von 2020, ich habe es gerade da vor mir, da ist dann das Lied drauf, Al mio locale. Al mio locale. Was die Crookie Gang gemeinsam mit der deutschen Band Von wegen Lisbeth singt, was quasi eine Bearbeitung ist von
Meine Kneipe. Also es ist praktisch die italienische Version von Meine Kneipe von wegen Lisbeth. Mach, was du willst, aber bring nie
wieder deine neuen Freunde in meine Kneipe.
Weil sie haben auch Il mio Bungalow zum Beispiel gesungen, also nach dem
Bungalow von Bilderbuch von den Österreichern oder von Steiner und Madleiner. Das Lied heißt La Dolce Vita, wie heißt es im Original? Das schöne Leben. Und ich habe es mal bei dir gehört und es hat sich nach italienischer Musik angehört und man war immer irritiert, so irgendwie, da ist wie, als würde ich das kennen, aber es ist eigene Musik, es ist ja italienisch, was ist denn das für eine Band? Und dann hat man erst immer, habe ich erst nach und nach gemerkt, ach so, das ist ja Von wegen Lisbeth, ach so, das ist ja irgendwie Bilderbuch. Also das sind einfach sehr, sehr gute Bearbeitungen, aber was macht sie denn deiner Meinung nach so gut, überhaupt dieses ganze Projekt?
Also ein Punkt ist schon mal, dass bei vielen Liedern die Originalinterpreten mit dabei sind und es klingt dann manchmal auch ganz süß. Also der Sänger von wegen Lisbeth hat schon einen ziemlich krass deutschen Akzent auf Italienisch, aber macht es irgendwie so cool einfach mal von der Leber weg. Das, weswegen ich jetzt vorher gesagt habe, ich finde, das sind gar nicht mal unbedingt Cover, sondern so ja Übersetzungen in eine italienische Lebenswelt, ist das eben Konzepte sehr genau übersetzt werden. Also da geht es nicht darum, einfach den Songtext auf Italienisch verständlich zu machen, sondern dass es eben übertragbar ist. Also wenn wir jetzt bei Al mio locale bleiben, also meine Kneipe von wegen Lisbeth im Original, singt er da so, was mach doch, was du willst, wähl AfD und zieh von mir aus nach Fürstenwalde Spree. So, jetzt wird halt aus der AfD im italienischen Songtext dann die Läger. Oder Fürstenwalde Spree wird zur Garbatella, was halt ein Viertel von Rom ist. Und eben nicht Ponte di Rialto, bla bla, irgendwelche touristischen Klischeedinger, sondern Garbatella ist halt ein echtes Viertel von Rom. Es passt auf den Rhythmus dieses Liedes an dieser Stelle sehr gut, aber es hat halt auch so dieses, ja, zieh halt nach Fürstenwalde Spree, via la Garbatella, es transponiert ein Gefühl mit sich.
Genau, aber eines, das halt nicht bei allen Leuten sofort was auslösen würde, weil da brauche ich ja einfach den kleinsten gemeinsamen Nenner, Rialto, Venedig, Comasi.
Nee, aber bei diesem Projekt hingegen merkt man eben, da kennt sich jemand in beiden Welten aus und da kommen einfach viele verschiedene Einflüsse zusammen, die ein schönes Neues ergeben. Und das funktioniert mit einem Verständnis für die jeweils andere Kultur und nicht mit einem Abziehbild, das irgendwelche Urlaubsgefühle hervorrufen soll und mehr nicht.
Und ich muss übrigens sagen, ich finde den Akzent, mit dem der Sänger von wegen Lisbeth dann auf Italienisch singt, überhaupt nicht schlimm. Und nicht nur, weil ich selber ja einen starken habe. Die ganze Band war dazu bereit, ihren eigenen Song in eine ganz andere Kultur, nicht nur in eine andere Sprache, in eine andere Kultur zu übertragen. Die Instrumentierung ist ja dann auch so ein bisschen anders. Also man denkt ja wirklich, man hört jetzt irgendwie ja moderne italienische Indie-Musik. Und da sehe ich den Akzent dann sehr, sehr gerne nach. Dann bin ich weniger kritisch als bei jemandem, der sich halt eigentlich nicht so sehr damit befasst hat und dann aber noch einen Fake-Akzent nachmacht, dann ist das, ja, nee, das ist dann einfach, akzeptiert man dann nicht so einfach.
Nee, und dieser Akzent ist ja einfach authentisch. Das ist halt einfach ein Deutscher, der halt einfach mit einem deutschen Akzent Italienisch singt. Aber ein Deutscher, der mit einem fake-italienischen Akzent Mischmasch aus Deutsch. Ja, nee, warum?
Also, große Empfehlung von unserer Seite, die Krucki Gang. Krucki ist ja noch der nächste Witz, oder?
Genau, weil die Krucki eigentlich eine negative Bezeichnung für die Deutschen sind. Also, ja, also so ein bisschen so, als würden jetzt italienische Indie-Leute wie Dente oder Calcutta anfangen, ihre Songs auf Deutsch zu singen und sich dann Spaghetti-Fresser-Gang nennen.
Sehr nett. Also, große Empfehlung von uns. Und noch eine kleine Empfehlung, wer ja auch ein Künstler ist, der nach Italien sogar gezogen ist und nicht ein Deutscher, sondern ein Norweger ist Erlend Öye, also der Sänger von Whitest Boy Alive.
Und von Kings of Convenience kennt man ihn auch.
Ja, also ein norwegischer Indie-Musiker, der dann irgendwie in Berlin gelandet ist und heute in Italien lebt, also schon eine weite Reise hinter sich hat. Und der macht ganz viele Kollaborationen mit italienischen Künstlern und der singt teilweise auch auf Italienisch. Vor ein paar Jahren war mal sehr bekannt sein Sommerhit, muss man sagen, La Prima Estate. Und das ist auch jemand, der sich voll auf diese italienische Popkultur eingelassen hat.
Ich finde, an seinen Songtexten merkt man, dass der einfach italienische Freundinnen und Freunde hat und italienische Co-Musiker und Co-Musikerinnen. Also da wird einfach sehr viel von der italienischen Lebensrealität abgebildet und es geht um so Dinge wie, dass man eben in den tristen Norden zum Studieren zurückkehren muss, aber die Freunde sind doch eigentlich im Süden und warum kann man nicht hier am Meer bleiben? Oder diese besonderen Erwartungen, die verbunden sind mit der Laurea, also wenn man seinen Uni-Abschluss macht und lauter solche Situationen und Konzepte kommen da eben vor, die ich wirklich auch aus, ja, von italienischen Freundinnen und Freunden kenne und die eben nicht ein Touristen-Postkarten-Aufkleber-Ding sind, sondern da geht's eben auch mal um Traurigkeit oder um Sehnsucht, aber um echte Sehnsucht und vielleicht auch mal um Nöte und Zwänge, aber es hat halt trotzdem sowas Nostalgisches und ich finde ja sehr viel mehr echtes Gefühl als jetzt nur weil jemand einmal Napoli sagt.
Hast du ein Beispiel für diese Sorgen und Nöte von den echten Menschen?
Wenn du zum Beispiel Paradiso nimmst von Erlend Öye und da der Songtext, da geht's eben auch schon wieder los mit dem Sommer, der vorbei ist. L'estate finita, domani te ne vai,
verso il nord Italia. Also der Sommer ist vorbei und morgen machst du dich wieder auf den Weg Richtung Norditalien, wo es halt eine Arbeit gibt und die Uni.
Und da steckt eben so diese ganze Schönheit und das Drama zusammen drin. Also der Sommer, der zu Ende geht und hier im Sommer im Süden ist es schön. Also das ist natürlich eigentlich ja das gleiche Klischee wie das, dass die Italien Urlaube haben. Aber gleichzeitig wird eben gesehen so die Zwänge, die in dem Land herrschen, die Perspektivlosigkeit im Süden, dass eben die Arbeit einen in den Norden zwingt, dass einen die Uni zwingt, sich von der Familie und den Freunden zu trennen. Also es ist viel vielschichtiger.
In dem Video zu La Prima Estate, da sieht man ja zum Beispiel auch ganz viele, da geht's ja um den Uni-Abschluss, der Bachelor, ich hoffe interessanter Neben Fun Fact, geht ja auf das lateinische Baccalaureus zurück, das Wort, was bedeutet mit Lorbeer gekrönt. Dass man einen Lorbeerkranz windet, den hat nicht nur Cäsar aufgehabt, sondern quasi jemand, der halt ein Studium fertig
die
gemacht
Gelehrten
hat.
Haben die Gelehrten haben Lorbeerkränze auf.
Und in Italien besteht ja dieser Brauch immer noch, dass wenn du quasi zur Zeit, wenn wieder Uni-Abschlusszeit ist, irgendwie im Sommer, dann siehst du in so typischen Studentenstädten, ich habe schon öfter gesagt, ich war öfter schon und gerne in Padua, dann siehst du da eben Horden und Klicken und massig junge StudentInnen rumlaufen, die ihre Lorbeerkränze aufhaben. Und da hat sich eben, ja, in Deutschland, ja, interessiert ja keine Sau, wenn du einen Bachelor hast, ja, dann holst du dir dein Zeugnis ab und fertig aus. Aber in Italien hat sich dieser schöne Brauch eben gehalten.
Und das ist übrigens auch ein echter Lorbeerkranz, also wirklich massiv und echte Blätter, hier nicht irgendwas Angedeutetes.
Nicht so wie immer bei Asterix, der Cäsar mit seinem kleinen Kränzchen, sondern das sind immer so richtige Oschis.
Das sind so Kronen.
Aber allein die Tatsache, dass Erlend Oehe war eben lange genug in Italien und hat anscheinend Leute genug kennengelernt, dass er weiß, wie wichtig dieser Brauch für junge Studierende ist oder dann eben Ex-Studierende. Und das ist schon ein Detail, dass er das weiß, dass er darüber singt, dass das in dem Video vorkommt, heißt schon, er hat schon so viel genauer hingeguckt als halt jemand, der die Rialto-Brücke sieht.
Also wenn man wirklich was über Italien erfahren will, dann hört man sich lieber die Songs von Erlend Oehe an oder von der Krucki Gang oder halt von echten italienischen Musikerinnen und Musikern.
Und es ist ja auch wirklich unglaublich, wie sich so eine vermeintlich nordisch-skandinavische Schwermut dann trifft einfach mit der locker-flockig Dolce Vita. Wie passt das zusammen? Und es passt einfach sehr gut zusammen. Eine große Empfehlung von uns, Paradiso, meine Güte.
Also es bleibt dann halt schon so ein bisschen die Frage, warum gibt's immer wieder diese Produkte, die irgendwie versuchen, mit Italien zu glänzen und aber von Italien keine Ahnung haben, mit Italien nichts zu tun haben und nichts aussagen über Italien und für höchstens was über das deutsch-italienische Verhältnis. Naja, eine Erklärung ist auch einfach, es geht halt so leicht. Du musst nur so ein bisschen so ein paar Wörter einstreuen und schon klingt es irgendwie nach Italien oder bapp eine Orange drauf und schon hat sich jeder wieder an den letzten Aperol Spritz erinnert, den er getrunken hat. Und darüber hinaus, glaube ich, liegt's auch an diesem Vergessen oder Nichtwissen darüber, dass man schon eine gewisse Sensibilität auch gegenüber Italienerinnen und Italienern aufbringen sollte, dass man jetzt nicht komplett historisch unbefleckt in diese Beziehung reingehen kann. Also Stichwort Messerstecher und so weiter, dass es eben durchaus Diskriminierungsformen gab und auch einen, ich will es jetzt nicht Rassismus nennen, aber eben so eine Ablehnung gegenüber Italien und Italien oder beziehungsweise nicht gegenüber Italien, sondern vor allem gegenüber Italienerinnen und Italienern.
Und du meinst, so nichts passiert halt in einem Vakuum und wenn man sich unvorsichtig äußert oder sowas Unbedachtes macht, dann steht man schon plötzlich vielleicht in einer gewissen Tradition der kleinen Herablassungen, der kleinen Spötteleien oder sowas.
Ich habe da auch einen interessanten Text gelesen zu diesen Stichwörtern von Marco Antonio Cristalli im Journal Frankfurt, das ist ein Frankfurter Stadtmagazin, der eben über diese Blindheit schreibt, wenn es um die Ablehnung von Italienerinnen und Italienern geht. Also der eben auch fragt, warum eigentlich identitätspolitische Konzepte wie kulturelle Aneignung offenbar nicht zu gelten scheinen für die italienische Kultur. Er schreibt auch davon, dass ihn in einem sehr aufgeklärten, progressiven, woken Milieu dann immer wieder so die Haltung begegnet, naja, aber ihr Italiener doch nicht. Also Zitat, das könne man nicht vergleichen. Wir Italiener seien doch schon immer privilegierte MigrantInnen gewesen, die noch nie von Rassismus betroffen waren, schreibt er eben. Dann gegen Ende auch nochmal, nur weil Deutsche nun regelmäßig Pasta kochen, und das meistens völlig falsch, ist dies kein Zeichen einer vollkommenen Integration frei von jedem Rassismus.
Diesen Seitenhieb konnte er sich da eben mal eben nicht verkneifen.
Nee, klar, er trägt trotzdem weiter so dieses wir Italiener wissen, wie es geht vor sich her, was ich ja sehr sympathisch finde, aber was man auch hinterfragen kann, wie wir ja auch schon in einer Folge getan haben über die Bedeutung des Essens für die italienische Kultur. Naja, aber eben das, was er da ja festhält, ist schon sowas, was man gerne vergisst eben. Vielleicht sollte man sich nicht an allen italienischen Zutaten einfach mal so blind bedienen, in dem Glauben, dass das ja eh alles okay ist, weil tut ja keinem weh. Und andersrum ist natürlich auch das positive Vorurteil dann oft, Stichwort, wir kochen alle Pasta, führt dann halt dazu, dass die wirkliche Beziehung einen behindert. Und da ist dann schon auch die Erklärung, dass man gern aus einer deutschen Perspektive Italien ja für eh so nah hält und denkt, dass man es eh verstanden hat, dass einem das ja alles so vertraut ist. Und wenn man dann ein bisschen genauer hinschaut, muss man aber feststellen, es ist vielleicht nicht so und man macht es sich vielleicht ein bisschen zu leicht.
Aber wir wollen es auch nicht so tun, als würde es quasi Vorurteile und Stereotypen nur in eine Richtung geben, weil die gibt es natürlich von italienischer Seite über Deutschland auch. Das bloße Interesse, und sei es auch noch so naiv oder so, da ist ja wirklich eigentlich erstmal nur eine positive Sache. Aber was ich mich jetzt eigentlich frage, ich meine, dass Italien und viele italienische Begriffe in Deutschland gerne als Label draufgeklebt werden, um dann Sehnsucht auszulösen oder irgendwelche, ja, positiven Gefühle. Was ist denn der Sehnsuchtsort der Italiener? Weil Deutschland ist es ja sicher irgendwie nicht, aber die träumen sich doch auch irgendwo hin.
Na, aber dieses Label aufkleben, das gibt's andersrum schon auch. Und gerade in so einem gewissen intellektuellen Italien gibt's schon auch Deutschland als Sehnsuchtsort. Also ich denke gerade an sowas wie Lucio Battistis Album mit dem Titel Hegel oder von Franco Battiato gab's mal Inneres Auge, also Inneres Auge natürlich, aber so in so einem intellektuellen Pop-Ding gab's es in der Vergangenheit auf alle Fälle schon auch, dass man so mit der deutschen Geisteswelt irgendwie kokettiert.
Wenn die Deutschen über Italien singen in ihrem Fake-Akzent, dann geht's über die Rialto-Brücke und Gelato am Comasee. Und wenn die Italiener das umgekehrt machen, geht's halt um Hegel oder um
Weltanschauung. Ja, wo, und in diesem Fall geht's ja jetzt auch noch weiter. Also da geht's ja nicht nur um das Funktionieren, für das Deutschland immer so als Vorbild angesehen wird in Italien, sondern auch um die vermeintliche geistige Tiefe, die irgendwie bei der deutschen Philosophie zu finden ist.
Ja, der Vorhang zu für die zweite Staffel und immer noch die allermeisten Fragen offen in diesem schwierigen deutsch-italienischen Verhältnis. Das war es jetzt auf jeden Fall für unsere Herbst-Winter-Staffel. Wir machen ein paar Monate Pause, würde ich mal sagen, bis wir uns, ja, wie gesagt, von Sanremo ein bisschen erholt haben, neue Kräfte gesammelt haben.
Wir danken euch auf alle Fälle fürs Zuhören soweit, für die Aufmerksamkeit, für eure Sprachnachrichten und Mails. Ihr könnt uns jederzeit auch weiter erreichen, per Mail zum Beispiel an bruttobedeutsam@gmail.com oder ihr sprecht uns eine Sprachnachricht über Spotify und vielleicht habt ihr ein paar Ergänzungen zu dieser Folge oder zu anderen auch und Anregungen für weitere Themen. Wir werden auf alle Fälle weitermachen. Das bleibt nicht die letzte Folge.
Schaut einfach immer mal wieder in Spotify oder eurem Podcatcher vorbei, ob es dann, wir werden es auf jeden Fall rechtzeitig ankündigen, wenn es dann in die dritte Staffel geht. Herzlichen Dank auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Macht's gut.
Alla prossima.